Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Ritchie hat seit 2012 über 4000% Portfolio-Performance gemacht. Damit meine ich nicht ich, sondern unseren Gast, Ritchie Dobelsberger. Hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi.
Hallo, grüß dich, Ritchie. Freut mich, dass wir uns sehen und es ist irgendwie, man spricht in den Spiegel, Ritchie zu Ritchie.
Es wird lustig und vor allem vor den Titel auch sehr schön. Also ich meine nicht zu mich, sondern meinen Gast dazu. Und wie ist das Ganze geschehen? Du hast seit 2012 ein Wikifolio am Laufen, das glaube ich jetzt 4100 irgendwas Prozent Rendite schon gemacht hat. Also wirklich kein Paper Trader, sondern wirklich schon lange dabei. Und ich habe mir gedacht, das ist doch auch mal wert, über dich einzuladen, so zeig uns dein Depot. Dein Depot ist jetzt unter anderem dein Wikifolio, aber mal insgesamt einfach dein Werdegang als Trader. Ich finde es immer super spannend in dieser Reihe, dass man über Leute oder mit Leuten spricht, die einfach an der Börse ja groß geworden, bekannt geworden, erfolgreich geworden sind. Und jeder hat so eine andere Strategie, jeder hat eine andere Geschichte. Und deswegen erstmal vielleicht stell dich mal mit ein paar Worten vor, bevor wir auf deinen Ursprung, auf deinen Anfang deines Werdegangs an der Börse zu sprechen kommen.
Ja, mag ich natürlich sehr gerne, freue mich, dass ich da bin. Und ja, Ursprung ist ganz einfach. Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Ortschaft in Oberösterreich, wirklich sehr klein, 1400 Einwohnerinnen und Einwohner. Und nach dem Abitur hat es mich dann nach Wien gezogen, bin dort oder habe dort molekulare Biologie studiert, Politikwissenschaften, diese Kombination gewählt. Ist vielleicht nicht alltäglich, aber war sehr, sehr lustig, sehr spannend. Und bin dann auf Wikifolio aufmerksam geworden. Ich habe schon erwähnt, dass ich aus einer kleinen Ortschaft bin. Und in dieser kleinen Ortschaft gibt es einen Forellenzirkus und es gibt auch eine Raiffeisenbank. Ja. Und zu dieser Raiffeisenbank bin ich gegangen und die haben mich tatsächlich dann auf diese Wikifolios aufmerksam gemacht, weil mir die Kostenstruktur dieses Depots damals nicht so gefallen hat, wollte wechseln, wie das manch anderer vielleicht auch machen würde. Aber durch diese sehr gute und adäquate Beratung auf Wikifolio bin ich dort geblieben, habe meine Wikifolios gegründet, gestartet und betreibe das jetzt seit 13 Jahren schon fast.
Also einen gewissen Track Record hast du definitiv aufgebaut. Für dich war also der Einstieg in Wikifolio eher erstmal dein eigenes Portfolio etwas kostengünstiger abzubilden, als bei der Bank zu bleiben und nicht der große Wikifolio-Experte mit einer riesen Performance zu werden. Das hat sich dann mit der Zeit lang zwar rausgemausert, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ganz genau so war es. Also es ist tatsächlich auch von der Kostenstruktur bei mir so aufgebaut worden, die Wikifolios zumindest, dass ich selbst auch investiert haben möchte oder investiert habe. Also die niedrigste Performance-Gebühr, wenn du so willst, einfach weil ich es wirklich für mich selbst tun wollte, um eben Depot-Umschichtungen im Depot der Bank zu vermeiden, weil innerhalb von Zertifikaten oder innerhalb dieses Zertifikats ist das kostenlos gewesen und das war einfach ein riesen Vorteil. Und natürlich auch ein Finanzprodukt verkaufen ist in Österreich die KESST fällig, sind 27,5%, und wenn man eben nur Umschichtungen in einem Zertifikat, wie das von Wikifolio dargestellt wird, beziehungsweise in einem Musterdepot dargestellt wird, dann macht, dann ist es eben so, dass das kostenfrei, unter Anführungszeichen KESST-frei auch möglich ist, solange man das selbst anhält, und das war eigentlich der Hauptgrund.
Also da zu dem Thema Wikifolio-Funktionalität, ob das vielleicht auch für die Zuschauer was ist, die sehr viel handeln, Idee ist auf jeden Fall natürlich, du hast Gewinne gemacht und der Staat freut sich mit über 25%, hält er die Hand auf und in diesem Wikifolio kannst du es drehen und bleibst erstmal unversteuert drin, bis du das Wikifolio-Produkt wieder verkaufst, hast also wesentlich größeren Hebel. Aber bevor wir dazu zu sprechen kommen, wie war denn dein Werdegang, weil nicht jeder fängt an und sagt, ha, ich mache jetzt mal ein paar tausend Prozent, wenn ich jetzt überlege, 2012 bis jetzt, vielleicht kannst du mal ganz kurz zeigen im Vergleich den DAX und den Nasdaq, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man auch wirklich mal nicht nur zeigt, hätte ich das gemacht, wäre ich dann da und da, sondern man sieht schon, natürlich, der große Schwung, und da werden wir uns auch noch unterhalten, kam 2020, aber auch davor war die Performance schon wesentlich besser, man muss sich halt mal vielleicht dann genauer reinzoomen, aber auch da war es natürlich schon gut und ab 2020 ging es ja wahnsinnig nach oben und hat den Markt wirklich extrem gut outperformt und nicht nur über eine kurze Zeit hinweg. Also irgendwas machst du grundsätzlich richtig. Sieht zumindest so aus. Und ist ja auch nicht dein einziges Zertifikat oder dein bekanntestes. Wir können vielleicht nachher das eine oder andere anschauen. Wie kamst du denn grundsätzlich auf die Idee, Geld zu investieren? Ist es in Österreich besser? In der Schule kriegt man da was mit zu dem Thema investieren, spekulieren, Geld anlegen oder ist ja genauso weit hinterher wie in Deutschland?
Ja, ich glaube, das ist ziemlich genau, das ist genauso weit hinterher wie in Deutschland leider. Also es ist in Österreich so, dass ebenfalls hier Aktienquote zwischen 8 und 12% je nach Ressource oder je nach Quelle, die man hier veranschlagt, ist. Das ist eine sehr niedrige Aktionärsquote. Und ich selbst bin eigentlich 20, also schon ganz früh, also sofort, wie ich zum Arbeiten begonnen habe, ich habe damals noch am Bau gearbeitet, habe ich schon die erste Aktie gekauft. Das war eben damals die Telekom-Aktie. Also ich bin hier sehr früh sozialisiert worden, eben auch deswegen, weil ich von einem Lebensmittelhandel komme. Also auch Handel war für mich schon von Kind auf eigentlich täglich Brot, ja, tatsächlich täglich Brot, weil eben Lebensmittel. Handel und du kannst dir das so vorstellen, ich bin halt auch immer im Geschäft gesessen, einfach ein kleiner Laden, ja, und habe gelernt, wenn man eben Obst kauft, dann oder wenn man als Händler eben Obst kauft und wieder verkauft, dann hat man eine Zeitspanne, solange das Obst mehr oder weniger haltbar ist oder essbar ist, dass man es verkauft, sonst verfault es. Und die Handelsstrategie, die ich hier aufgebaut habe, ist tatsächlich so, ja. Man hält ein Unternehmen nicht ewig, sondern eben nur eine gewisse Zeitspanne, sozusagen. Sagen, solange es wirklich auch haltbar ist für das Musterdepot, für die Umbrella-Strategie und dann verkauft man es wieder. Und das mache ich eben seither privat, also seit 2000 eigentlich privat, aber tatsächlich auf Wikifolio erst unter Anführungszeichen seit 2012.
Also du wirst jetzt nicht wie Tim Schäfer Buy and Hold und Die quasi Strategie fahren, sondern du bist schon jemand, wahrscheinlich auch, weil es im Wikifolio wesentlich einfacher ist und auch nicht so weh tut, jemand, der sagt, ich halte es für eine gewisse Zeit, solange das Unternehmen als lukrativ, als interessant erachtest, und dann bist du wieder raus. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie bewertest du das? Also wie suchst du deine Aktien? Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die sich auch wahrscheinlich viele Zuschauer die Frage stellen, weil wenn man die Performance sieht, muss man sagen, ja, ganz falsch liegt und mit seiner Idee da nicht. Aber jetzt natürlich die Frage, wie bewertest du das Ganze? Machst du da reine Fundamentalanalyse? Wenn du aber sagst, du hast einen gewissen Zeitraum, guckst du da auch öfter mal auf die Charts, guckst du auf Chartmuster, guckst du auf Nachrichten? Ich bin still, ich will es von dir hören.
Es ist tatsächlich so, dass die Anlagestrategie selbst oder die Aktienstrategie oder die Umbrella-Strategie, wenn du so willst, so aufgebaut ist, dass in einem gesamten Anlageuniversum nur Aktien only long investiert werden kann. Das ist ganz klassisch. So also einfacher, glaube ich, geht es fast nicht am Aktienmarkt. Es müssen aber Unternehmen sein, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar haben müssen. Also das sind keine Startups, keine unbekannten, sehr oft bekannte Unternehmen. Und dann wird eben die geowirtschaftspolitische Situation zu Beginn analysiert. Also eine sozusagen ganz traditionelle Herangehensweise. Man hört sich Nachrichten an, man weiß, wo die Reise unter Anführungszeichen der Welt hingeht, ja. Also geowirtschaftspolitisch, FED-Zinsentscheidungen zum Beispiel, EZB, das sind alles Themen, die dort hineinspielen. Dann wird eben ein Unternehmen oder werden Unternehmen heraus selektiert, die eben diese kritische Größe zumindest haben müssen, ja. Und diese Unternehmen müssen auch in zu einem Marktumfeld performen. Ich bin Molekularbiologe, ich vergleiche das immer wie bei einem Bakterium. Also wenn ich ein Substrat habe, das ist die geowirtschaftspolitische Situation, dann brauche ich auch etwas, das drinnen wachsen kann. Ja? Und das muss ein Unternehmen sein, das davon profitieren kann. Da gibt es auch dann sehr, sehr viele Unternehmen tatsächlich, die in unterschiedlichen Situationen profitieren können. Covid-Situation war zum Beispiel so eine, wo eben sich dann Impfstoffentwickler herauskristallisiert haben. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Impfstoffentwickler ist spannend? Und dort geht es dann hinein, dass man wirklich sagt, schauen diese Unternehmen aus? Wie sind die allgemeinen Kennzahlen? Kurs-Gewinn-Verhältnis, Umsatz-Gewinn-Wachstum spielen dort ganz klassisch eine Rolle. Die Unternehmen, die dann dort wieder ein Häkchen bekommen, die werden dann nochmal mit einer Crowd- und Umfeldanalyse überzogen, das heißt, wie oft werden die bei anderen Tradern auch verwendet, genannt? Wie ist die Polarisierung dieser Unternehmen? Sind es hier Unternehmen, nehmen wir mal Tesla, die einen CEO haben, die sehr polarisierend sind? Oder sind es eher ruhigere Unternehmen? Und wir entscheiden uns hier sehr oft und sehr gerne für Unternehmen, die polarisieren. Das hat dann den einfachen Grund, weil wir einen Hype suchen, also Unternehmen, die hier einer starken Volatilität dann auch ausgesetzt sein könnten. Und dann geht es in die Charttechnik hinein. Und diese Charttechnik, die zeigt eben durch Unterstützungen und Widerstände, ob eben hier ein Ausbruch stattfinden kann. Und wenn so ein Ausbruch stattfindet, dann wird in größeren Chargen hinein investiert. Das heißt, in der Umbrella-Strategie wird übergewichtet, eine höhere Gewichtung aufgenommen. Es sind 6 bis 12 unterschiedliche Werte, die da vorhanden sind. Und das ist so ein bisschen dann das Geheimrezept, so eine Hype und eine Innovation, eine Hypervation zu erkennen, in einem Unternehmen zu erkennen. Und wie gesagt, da wird dann hineingestürmt bis zu 10-15% von der Größe, von der unter Anführungszeichen der Musterdepotgröße, und dann wächst im Optimalfall das Unternehmen weiter. Wenn es nicht funktioniert, und das ist natürlich auch immer ein Punkt, dann gibt es eben das Traffic Signal System, das ist ein Stop-Loss-System, und dann wird eben aber auch aus diesen Unternehmen wieder sehr rasch rausgegangen.
Da kommen wir gleich dazu, zu meiner Frage, wie dann wieder auch raus gehst, weil du sagst, das ist ja einen gewissen Zeitraum. Also, aber erstmal zu dem Einstieg. Es sieht jetzt ganz für mich aus, als hättest du einfach mehrere Siebe, die du immer wieder schüttelst und schüttelst und schüttelst, und hoffentlich kommt unten was raus. Und es gibt halt auch Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate, wo nichts rauskommt. Dann ist man halt an der Seitenlinie und wartet wahrscheinlich auch mal und kann auch mal vielleicht die Chance vorbeigehen, wenn man Pech hat, aber vielleicht kommt die nächste gute Chance. Ganz klar, aber wie gehst du dann vor? Hast du dann eine gewisse Watchlist oder guckst du wirklich Nachrichten jede Woche an, jeden Tag an, und gehst anhand dieser Nachrichten deine Tabellen durch, wo du schon vorher sagst, aha, Krise, Krieg, Krise, Energie, Krise, Impfstoff, Krise, whatever, Zölle, und hast verschiedene Pakete von Aktien, wo du dann reinschauen würdest?
Ja, definitiv. Also es ist so, dass wir, es ist ein kleines Analyse-Team. Also es sind hier mehrere Personen auch involviert, bin da nicht...
Gut, dass du jetzt mal erklärst, warum du immer von wir sprichst, der Herr... Muss ich in dritte Person ansprechen, aber es sind mehrere. Okay, gut.
Es ist so, dass wir ein kleines, aber feines Analyse-Team hier haben. Und da ist es tatsächlich, wie du sagst, genauso, man hat hier eine Watchliste, weil eben durch das Durchsieben fallen bei manchen natürlich dann in der Charttechnik oder auch bei den Kennzahlen, Quartalsberichten manche Unternehmen vorerst einmal weg. Das heißt aber nicht, dass die nicht spannend sein könnten. Also News ändern sich ja rasch, Chartbilder ändern sich noch schneller. Und das heißt, auch Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so wachsen, können in Zukunft wachsen. Die bleiben dann eben auf der Watchliste, aus welchem Grund auch immer. Schlechte Quartalszahlen, Wechsel eines CEOs, was auch immer. Ja. Und wenn sich das aber dann wieder entwickelt, dann kann in diese hinein investiert werden. Das zeigt auch, dass diese Strategie auch rasch umgeschichtet werden kann, ja, von auch Unternehmen in der gleichen Branche. Und das ist dann eher so ein bisschen Position Trading Style, wo es dann auch hier ein bisschen dann hinein, oder wo es ein bisschen hineingeht. Der Riesenvorteil ist, Unternehmen, die eben so einen Hype haben und sehr stark steigen, fallen oft auch wieder. Und dort wird dann versucht, eben diese Gewinne zu realisieren, aber parallel andere Positionen, Unternehmen, die gerade dann im Steigen sind, wieder mitzunehmen. Und deswegen ist diese Fluktuation in der Umbrella-Strategie teilweise sehr groß. Sehr groß heißt jetzt nicht, dass täglich oder wöchentlich es zu einer hundertprozentigen Umschichtung kommt, aber der Markt gibt es einfach vor, und manchmal ist es halt, tut es in 2-3 Wochen, tut sich nichts, und dann ist es aber tatsächlich so, dass das ganze Depot sich ändern kann.
Es klingt jetzt also ganz einfach, und einem liebst du hier fragen, ja, klar, es funktioniert sicherlich, klar, hier, aber ich meine, die Erfahrung zeigt, es hat funktioniert. Wie oft siebt ihr dann? Ist dann einfach eine tägliche Routine drin, wo dein Team und du euch mal die Nachrichtenlage anschauen, hat sich nichts geändert, hat sich an Aktien was geändert, man ist manchmal nach einer halben Stunde durch und manchmal muss man mehr Arbeit reinstecken?
Ja, also tatsächlich, es ist ja tägliches Durchsieben, News sieben zumindest, ja, weil das kann sich ja täglich ändern. Aber der Entscheidungsprozess, was so diese Woche passiert, ist meistens so am Montag, Dienstag. Also außer es tut sich was Großartiges. Wichtige Punkte, glaube ich, sind auch immer die Quartalszahlen der einzelnen Unternehmen. Das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, weil dort erfährt man einfach sehr, sehr viel Neuigkeiten, und man kann sich dann einfach durchaus Zukunftsperspektiven beziehungsweise Zukunftsmöglichkeiten auch ausdenken, durchdiskutieren, und das wird dann eben zu diesen spezifischen Daten wie eben Quartalsberichte gemacht.
Gibt es denn irgendwelche Don'ts, wo du sagst, in die würdest du persönlich nicht investieren wollen, aus ethischen Gründen, als einfach persönlich, wenn du sagst, dass du bist du 5-mal damit auf die Nase geflogen und mit der Branche willst du einfach nichts mehr zu tun haben, oder sagst du, überall liegt Geld, man muss es nur finden?
Ja, also ganz ehrlich, ich bin da sehr opportunistisch. Ja. Es ist so, Unternehmen, die an der Börse handelbar sind, ja, die können hier in der Umbrella-Strategie auch gehandelt werden, je nachdem, und die Vorgabe ist tatsächlich die geowirtschaftspolitische Situation, je nachdem, wie sich das herauskristallisiert. Würde man hier einfach zum Beispiel einen Riegel einschieben und sagen, in eine Branche oder in eine Region wird überhaupt und gar nicht investiert, dann würde man sich ja eigentlich selbst einen ganz entscheidenden Teil dieser möglichen Performance auch abschneiden. Was es schon ist, es ist so, dass grundsätzlich demokratische Systeme bevorteilt werden, würde man sagen, als eben gelenkte Autokratien, ohne hier Ländernamen auch zu nennen. Und der Hintergrund ist einfach der, dass je demokratischer ein Land aufgebaut ist, desto mehr Entscheidungsträger sind hier vorhanden. Das heißt, es ist auch ein freier Markt in der Regel, und das heißt auch, dass er berechenbarer ist. Ja, je weniger Personen über einen Markt entscheiden, desto mehr Emotionen und weniger Berechenbarkeit kommt hinein. Ja, der Mensch ist einfach ein sehr unberechenbares Lebewesen, und das ist hier ein Grund, wieso hier eben stark demokratische Systeme bevorzugt werden.
Da hake ich doch gleich mal nach. Wie viel chinesische Aktien hast du im letzten Jahr im Portfolio mal gehabt? Ich meine, das ist ja ein Problem, das man da hat, weil einfach die Regierung sehr stark beisteuern kann, und zum Teil hat man ja gar nicht so die richtigen Aktien, sondern man hat irgend so ein Mäntelchen auf den Bermudas, die nicht so wirklich mit dem Unternehmen selber eigentlich was zu tun haben. Also ist es für dich zum Beispiel so ein Land, da kann man mal ehrlich drüber sprechen, wo du sagst, eher nein?
Also es war im letzten Jahr keine einzige chinesische Aktie, und ich glaube seit 2020 auch keine mehr in dem Musterdepot beziehungsweise in der Umbrella-Strategie vorhanden, obwohl es doch immer wieder Unternehmen in die Watchliste schaffen, aber eben da muss schon sehr, ja eben, das muss schon sehr gut performen und muss schon ein sehr starkes Zeichen von sich geben, damit hier investiert wird, weil das eben so ein doch ein starker, nicht ein völlig undurchlässiger Sieb, aber ein sehr starker Sieb ist.
Ja, absolut nachvollziehbar. Okay, Einstieg haben wir schon mal gehabt. Ich würde nachher mal ganz gern von dir wissen, was waren die letzten 2, 3 Positionen und warum hast du dich dafür entschieden? Aber davor kommen wir nochmal auch zum Ausstieg. Du hast ja schon angekündigt, es kann auch mal schneller gehen, dass du wieder rausgehst. Du hast gesagt, du gehst in Tranchen rein. Deswegen auch die Frage, gehst du auch in Tranchen wieder raus? Hast du klar nur technische Analyse und hier Unterstützung gebrochen und jetzt verkaufe ich? Oder sagst du auch, ja, auch die Nachrichtenlage, warum ich die Aktien gekauft habe, hat sich geändert? Es passt nicht mehr, oder die Kennzahl? Also was ist für dich so die Exit-Strategie? Oder gibt es überhaupt die eine oder gibt es mehrere?
Na, es ist tatsächlich so, dass jedes Unternehmen von Beginn, wenn es eben in der Strategie aufgenommen oder final auch in das Depot aufgenommen wird, bekommt ein Traffic Signal System, ein DFF von uns signalisiert, das ist ein Ampelsystem, das kannst du dir vorstellen, das verkehrt eben agiert. Man hat hier ein Stop-Loss, man hat im Chartbild auch immer gelbe Warnsignale vorhanden und grün sozusagen das Go, das sind die Kursziele, und dann wird hier eben sukzessive hineingegangen in einen Wert. Wenn man einen Trend erwischt, dann ist es so, dass dieses Stop-Loss dann sukzessive nachgezogen wird, und wenn dann verkauft wird wiederum via Stop-Loss, also es ist in der Regel sind es dann eben Kursrückgänge, die dann realisiert werden. Also das ist auch natürlich, man will hier nicht unnötig einen Trend zerstören, das ist auch so, man will ja diesen Hype möglichst lange mitsurfen, aber wenn dann diese Welle bricht, dann ist es so, dass sukzessive, wie bei einem Zwiebelsystem, ein Stop-Loss nach dem anderen eben dann unterboten wird, durchgebrochen wird und dann eben abgewichtet wird. Es gibt hier eben schon immer wieder Situationen, es sind ja nur 6 bis 12 unterschiedliche Werte, die eben hier in der Umbrella-Strategie genutzt werden oder die Strategie per se selbst ausmachen. Es gibt immer wieder Situationen, wenn hier eine sehr starke Gewichtung dann aufgrund starker Kurssteigerungen, nehmen wir ein Beispiel Rheinmetall, die waren dann einmal bei 28-30%, ja, in dieser Größenordnung dann gewichtet, dann ist es so, dass das Stop-Loss sehr, sehr eng gezogen ist, um hier wieder unter diese 25% dann auch zu kommen. Aber es sind immer Stop-Loss, keine direkten Gewinnmitnahmen, weil wir ja nie wissen, wie weit das ein Kurs hochgehen kann, und wir wollen hier unter Anführungszeichen ein gewisses Maximum auch mitnehmen.
Also du hast nie ein Kursziel und sagst, jawohl, und da verkaufe ich dann, sondern du sagst, sky the limit, guck mal, wie weit es geht, aber ab einer gewissen Grenze würdest du halt eine erste Tranche vom Tisch nehmen, die zweite, die dritte, und irgendwann bist du komplett raus aus der Position.
Ganz genau. Der Markt hat immer recht, ja. Das ist so das Motto, das hier gilt. Das heißt, der Markt erkennt Situationen effektiv und effektiver, als ich das wahrnehmen würde. Das heißt, der Markt gibt vor, wie der Kurs zu sein hat. Ja, und deswegen wollen wir da gar nicht eingreifen. Wir lassen unter Anführungszeichen dieser markttechnischen Biologie auch einen Lauf und ziehen aber dann eben unser Fallnetz, unser Sicherheitsnetz, wenn man das so bezeichnen kann, einfach sukzessive via Stop-Loss nach, um eben dann auch wieder aussteigen zu können. Und in der Vergangenheit, nehmen wir das Beispiel Moderna, auch hat das sehr gut funktioniert.
Also kann man schon sagen, deine Stops hast du wirklich anhand der technischen Analyse erkannt und nicht zu sagen, welche Branche funktioniert jetzt nicht mehr oder diese Weltkrise haben wir gelöst, ich steige jetzt am Top aus, weil ich glaube, jetzt habe ich genug genommen, sondern wirklich rein, Grenzen unterschritten, dann bin ich raus in gewissen Graden.
Ganz genau, es ist so, ob jetzt eine Weltkrise, wie soll man sagen, gelöst wurde oder eine Herausforderung ein Ende gefunden hat, das entscheidet ohnehin der Markt. Ja. Und der Markt, wie gesagt, sieht das oft schon viel, viel früher. Und auch wenn wir überzeugt sind, dass diese Situation noch länger vorhanden ist, heißt das ja nicht, dass wir richtig liegen müssen. Und auch wenn wir richtig liegen, und ich glaube, das ist ja auch oft in manchen sozialwissenschaftlichen Fächern, dass man sehr fixiert ist auf einer Theorie und man weiß, diese Theorie funktioniert, ob es jetzt der Kommunismus ist oder irgendein anderes politisches Konstrukt, das hat ja schon immer funktioniert. Ja, am Ende ist es so, dass wir das einfach nicht wissen, wo der Markt sich hinbewegt und wir eher biologisch agieren, wenn man das so sagen kann. Also der Markt, der Preis gibt die Biologie vor und wir interpretieren den und es gibt immer, wenn dann eben eine neue Situation auch global entsteht, es gibt aus unserer Perspektive immer neue Gewinner. Es gibt hier auch wieder laut unserem Motto keine Situation global, wo einfach nur Verlierer auf dem Tisch sind. Kurzfristig eventuell natürlich haben wir auch die Möglichkeit in Cash zu gehen, also 100% in Cash. Passiert durchaus auch, wenn es eben zu diesen sehr starken Veränderungen kommt, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Ich glaube, das ist der große Vorteil zu vielen aktiv gemanagten Fonds, die halt nur eine gewisse kleine Cashquote haben dürfen und dann müssten sie in irgendwas investiert sein, da ist das natürlich sinnvoller. Letzte Frage zu dieser Ampel. Wenn du dich im Orangenbereich befindest, du sogar schon die ersten Stops ausgelöst hast, kann es dann sogar schon mal dazu gekommen oder kam es schon dazu, dass ihr trotzdem auch irgendwann wieder neu eingestiegen seid, weil die Bewegung wieder nach oben sich fortgesetzt hat, ihr nichts Attraktiveres gefunden habt und man dann dieser Aktie treu geblieben ist? Oder sagt ihr einmal draußen, da steige ich nicht mehr ein? Einfach, ich stelle die Fragen deswegen, um dass jeder Zuschauer sich einfach mal die Strategie ein bisschen vor Augen halten kann, was tust du in welcher Situation? Und jeder kann dann selber für sich überlegen, passt es für meine Strategie auch? Passe ich meine eigene an? Kaufe ich das Wikifolio-Zertifikat oder klingt das alles nicht für mich? Und ich bleibe am Sparbuch. Kann ich
auch. Also auch hier ist es ganz einfach so, natürlich, wenn sich der Trend neu entwickeln kann, wenn zum Beispiel ein Quartalsbericht oder eine Nachricht dazu führt, dass eben der Kurs wieder steigt, da sind wir gerne wieder mit dabei. Auch hier ist es so, der Markt gibt diese Situation dann vor. Wir haben uns ja schon zu Beginn aus irgendeinem Grund dazu entschieden, dass wir diesen Wert, diese Aktie, dieses Unternehmen, wir haben ja immer Unternehmensaktien, also deswegen kann man jetzt Aktie oder Unternehmen, das ist ja bei uns ist ja das 1:1, das so nennen, wenn wir uns einmal dazu entschieden haben, dass das im Umfeld gut passt, aber charttechnisch das nicht passt, dann ist das wie in einem Fußball, wie bei einem Fußballtrainer oder bei einer Fußballmannschaft, das sind 6 bis 12 Spieler auf dem Spielfeld, aber natürlich hat man in der Reserve auch noch einmal mal 20 plus Spieler, aus denen man wählen kann und wenn einmal einer schlecht spielt oder schlechte Woche hat, ja dann lass ihn halt einmal nicht mehr mitspielen, aber das heißt nicht, dass er nicht wieder mitzukommen kann und ich glaube, das ist ein ganz sportlicher Zugang hier.
Das klingt ja als sehr, sehr emotionslos, wie du versuchst ranzugehen. Rein rational, an gewissen Kennzahlen, an gewissen Kriterien. Glaubst du, das ist auch was jemand privat versuchen sollte? Oder sollte sich jemand, der auch privat jetzt nicht unbedingt das Zertifikat kauft, sondern eine eigene Strategie aufschreibt, das wirklich sich aufschreiben? Also ich kann jetzt nochmal vorweggreifen, ich schreibe meine Sachen meistens auf. Ich schreibe es aber von Hand auf und nicht am PC, weil ich das Gefühl habe, für mich persönlich, von Hand geschrieben, ist einfach wertiger und vor allem ich ändere es nicht so leicht ab. Und wenn ich es abändere, muss ich es durchstreichen, dann fällt mir auf, was war davor. Also glaubst du, eine Strategie, so wie du es jetzt abgebildet hast, sollte eigentlich jeder versuchen, mehr oder weniger sich innezuhalten, dass man am Ende vom Jahr weiß, warum er da angekommen ist, wo man jetzt ist?
Ja, also das kann ich wirklich tatsächlich jedem ganz, ganz heiß und herzlich empfehlen. Und diese Möglichkeit gibt es ja auch bei Wikifolio. Jeder kann dort ein Musterdepot eröffnen und man sieht tatsächlich jeden einzelnen Trade. Also es ist, die Umbrella-Strategie gibt es seit 16. September 2012 und ich kann jeden einladen, dorthin zu gehen, auf die Wikifolio-Seite Umbrella anzuklicken.
Wir packen den Link unten dazu zu der Wikifolio-Seite einfach. Das kann jeder anschauen.
Und da kann man jeden Fehler, jede Situation genau analysieren. Man kann das gegenzeichnen. Also ich habe Freunde, Bekannte, auch Vermögensverwalter gehabt schon, die das rausgezogen haben und mir gesagt haben, Herr Doritzberger Ritschi, da war ein Trade am 16. September 2020, da war das Wikifolio gerade 8 Jahre alt. Wieso hast du diesen Trade gemacht? Weil das ist ein Geburtstagstrade und ich habe nicht mal gewusst mehr, um was es da genau gegangen ist. Aber man sieht das dann eben und das ist einfach so extrem transparent und ich glaube, das ist genau das Tolle und das empfehle ich auch jedem auf die eine oder andere Art und Weise, auch wenn man sich jetzt gar nicht dort registriert oder so ein eigenes Musterdepot führt, aber ewig du gesagt hast, ja, zumindest, dass man es aufgeschrieben hat und dass man weiß, wo war das, um auch selbst lernen zu können, weil eins ist fix, Fehler macht jeder, einen Drawdown wird jeder haben und eine Strategie entwickelt sich und lebt ja immer und das ist ein ganz natürlicher Prozess.
Deswegen fällt noch mal ganz kurz am Anfang von deines Tradingslebens, diese ausgefuchste Strategie hast du ja sicherlich nicht gehabt, als du die erste Telekom-Aktie gekauft hast. Wie hat sich das langsam entwickelt? Was war so die erste Idee auf dem Weg zu deiner Strategie? Was kam da stückchenweise dazu? Auch das einfach, dass die Zuschauer sehen, wie so ein Weg entsteht. Das ist nicht eine Autobahn, sondern erst ein Trampelfahrt und stückchenweise kommt man dann dahin, wo man sagt, oh, damit fühle ich mich jetzt aber komfortabel. Das Ergebnis ist gut, so mache ich weiter.
Ja, also die geowirtschaftspolitische Situation, das hat mich eigentlich schon immer interessiert. Also ich habe immer schon Aktien und Unternehmen gesucht, die sozusagen in einer geowirtschaftspolitischen Situation performen können. Der größte Fehler, den ich lange Zeit und auch jetzt immer noch mache, ist einfach, ja, dass man sich in einen Wert verliebt, der Wert geht hoch, das sind dann Hype-Unternehmen, innovative Unternehmen und dann passiert es halt, dass die wieder runterkommen und zwar genau wieder auf den Punkt, wo sie vorher gelandet sind oder so oder gewesen sind, wie dieser Hype entstanden ist oder sogar noch darunter. Ich kann immer wieder nur das Beispiel Moderna nehmen. Und in diesem Setting oder auf diesem Setting wurde dann eben dieses Traffic Signal System, diese Langfristigkeit auch eingebaut. Das heißt, man nimmt auch einmal wieder Gewinne mit oder man realisiert auch Verluste. Auch das ist wichtig und richtig, dass man von Beginn an bei jedem Wert auch sich die Gedanken macht, wie viel Verlust, wie viel Schmerz in meinem Depot ist denn dieser Wert und diese Aktie, dieses Unternehmen wäre eigentlich wert, ja. Und dort setzt man dann einen Stop-Loss und dann muss das auch aktiv betätigt und getätigt werden, aus unserer Wahrnehmung zumindest, weil das einfach ja ein langfristiges Projekt ist. Aktien handeln, Unternehmen herausselektieren, das ist einfach ein langfristiger Prozess, ein Anlagehorizont, den ich immer sage, für mich zumindest bei Aktien oder alles, was mit Aktien zu tun hat, ist 10, 15 Jahre. Ja? Und ich bin da kein Daytrader. Aber man muss eben hier langfristig, glaube ich, sich selbst auch visualisieren, sein eigenes Depot im Kopf haben. Und nur so kann man das machen. Und wenn man das langfristig denkt, dann will man auch Verluste managen, Risiko managen und deswegen steigen wir daraus. Und das ist ein Entwicklungsprozess tatsächlich, den wir immer weiter auch oder auf den wir uns immer mehr auch fokussiert haben, weil aus eigener Erfahrung war ich immer gut, Unternehmen herauszuselektieren, die einen Hype gehabt haben, aber ich war relativ schwach früher noch im Bereich Gewinne auch mitzunehmen und auch auszusteigen. Und in unserer sehr schnelllebigen, dynamischen Welt ist das, glaube ich, noch wichtiger geworden.
Eine Frage, die ich immer ganz gern stelle, vor allem so ein erfahrener Händler, wie ich es jetzt wirklich bei der Performance sehe, ist ganz klar, was war dein schlechtester Trade mit dem größten Verlust? Weil ich finde, das macht einen erst authentisch, wenn man auch zugibt, ja klar lag ich daneben, du hast es schon angedeutet, du hast auch Fehler gemacht, aber was war denn so dein größter Verlust? Wie bist du in diese Position reingegangen und warum bliebst du so lange drin?
Ja, also der größte oder die größten Verluste habe ich eigentlich immer gemacht mit Unternehmen, in die ich mich auch unter Anführungszeichen verliebt habe. Und das gibt es zweierlei Hinsicht. Einerseits, wenn es sehr kleine, volatile Unternehmen sind oder waren, wo man dann auch schwer wieder aus diesen Unternehmen selbst herauskommt, ja, das auch, kann auch immer wieder problematisch sein. Da kann es ja durchaus sehr rasch 10, 20% auch hinuntergehen. Die anderen waren einfach auch Unternehmen, wo man viel zu hoch dann eingestiegen ist und das dann runterfallen hat lassen. Das heißt, man hat eben hier, ja, man ist hier in eine Falle getappt, unter Anführungszeichen würde man sagen, so eine Art Bullenfalle. Generell, ich glaube, sehr viel Freude hat man bereitet, Tesla, und sehr viel Leid hat mir beschert, Tesla. Und das ist genau dieser Faktor auch gewesen, sehr stark gestiegen, dann wieder sehr stark gefallen und das insbesondere auch zu Beginn, 20, ich sage mal 20, vor 10 Jahren schon, 2015 herum, das war schon immer sehr volatiler Wert, sage ich einmal. Und das war einfach ein Unternehmen, wo man das hat lernen können oder lernen müssen. Elon Musk, der ist ja nicht seit gestern verhaltensauffällig und bringt sehr viele Argumente in der einen oder anderen Richtung oder auf die eine oder andere Seite. Und dieser spezieller Charakter. Und genauso richtig ist es eine Stärke, aber auch eine Schwäche. Und ich glaube, auf das muss man dann Acht geben. Deswegen nenne ich immer gern für beide Beispiele Tesla. Sehr viel Freude und sehr viel Leid.
In den letzten Jahren ist ja für viele so das Thema KI grundsätzlich der Riesenhype im Portfolio auch. Wenn ich es richtig gelesen habe, ich glaube, Micron hast du vor kurzem mal aufgenommen und angeschaut, ist zwar ein Wert, den viele nicht direkt unbedingt mit KI in Verbindung bringen, aber die sind extrem stark im Storage, weil KIs brauchen ja riesen Datenmengen, die möglichst schnell aufgegriffen werden können. Und ich glaube, da ist Micron ja nicht unbedingt der schlechteste Wert. Deswegen auch perfekt, dass wir da mal reinschauen können, wie stark denn bei dir dieses KI-Thema getrieben wird, dass wir einfach mal eine Checkliste machen können vielleicht aktuell.
Ja, durchaus, KI ist ein ganz wichtiges Thema. Super Microcomputer war zum Beispiel bei mir dabei, bevor es, also das ist ein Beispiel gewesen, ein richtiger Hype entstanden ist letztes Jahr. Und mit Stop-Loss haben wir das rausgezogen, wieder ist gar nicht mehr dabei. Dasselbe ist mit Palantir passiert. Palantir war vor kurzem noch eines der größten Werte in der Umbrella-Strategie, ist jetzt gar nicht mehr dabei, wurde eben der Gewinn realisiert, jetzt einfach anhand dieses starken Rücksetzers in den letzten Wochen. Jetzt ist er wieder angezogen, ja. Also, obwohl wir nicht mehr dabei sind, aber wir haben uns dann eben entschieden, Innodata und Micron Technology aufzunehmen. Tesla ist für mich, für uns auch wieder ein KI-Themengebiet. Optimus, der Roboter, den viele wahrscheinlich noch belächeln und über den man sehr gut diskutieren kann, ja. Aber ich finde es immer sehr spannend, weil eben so emotional ist jetzt der zweitgrößte Position hier in der Umbrella-Strategie. Einfach deswegen, weil niemand dran glaubt, weil Elon Musk ein charismatischer Exzentriker ist, wenn man so sagen kann, ja. Und das ist aber eine Riesenstärke auch für das Unternehmen, weil auch hier polarisierende Situationen verleiten viele Trader auch Short zu gehen. Es kann hier Short Squeezes können entstehen. Es ist eine Emotion drinnen und Emotionen sind oft für irrationale Handlungen verantwortlich. Und deswegen ist das da wieder bei uns so stark gewichtet. Und das KI-Thema Optimus, der Roboter, unter Anführungszeichen Robotaxis. Wie gesagt, auch wenn man hier vorzüglich diskutieren kann, wir sind drinnen, haben einen Stop-Loss schon wieder eingezäunt sozusagen und sind aktuell eben sehr schön im Plus damit. Aber das zeigt nur, wir sind hier sehr volatil, suchen uns hier natürlich auch solche Themen, aber sind auch in diesen Themengebieten sehr agil und können das sehr schnell wieder abstoßen. Wie gesagt, jetzt haben wir von Tesla gesprochen. Ob die nächste Woche noch drinnen sind, kann ich natürlich nicht sagen, aber das wird der Kurs entscheiden.
Du hast ja vorher schon erwähnt zum Thema Positionsgröße, wenn ein Kurs sehr, sehr oder eine Aktie sehr stark übergewichtet ist, seid ein bisschen strenger beim Stop-Loss. Also ihr tut nicht absichtlich rebalancen, aber er sagt dann grundsätzlich schon mal, okay, da steige ich noch ein bisschen früher aus, weil die Position schon extrem groß ist und das Risiko fürs Portfolio dadurch zu groß wird. Und dann steige ich dann 5% früher als normal aus, zum Beispiel. Soll ich es richtig verstanden, richtig?
Ganz genau.
Okay, mein Tesla ist ja auch im ganzen Energiespeichersystem, Solar, so bei all die Themen, die jetzt zwar in den USA nicht so gehypt sind, aber auch da ist Tesla natürlich sehr, sehr stark unterwegs. Elon Musk als Person, in den kann man nicht investieren. Da gibt es natürlich jede Menge andere Sachen, wo man sagen müsste, oh ja, ein bisschen hier. Ich glaube, das war letztes Jahr über 90% der Flüge für die amerikanische Raumfahrt wird über seine Unternehmung gemacht. Und was jetzt gerade bei X so tut oder nicht tut, kann man darüber streiten. Aber Grok als KI funktioniert auch scheinbar wirklich echt ordentlich. Ich habe mal ein paar Tests durchlaufen lassen. Kann man lassen. Also da gibt es natürlich noch einige Plus- und Minuspunkte. Ich frage jetzt nochmal am Anfang 2012. Da war die Performance ja okay. Vielleicht sieht man es noch nicht ganz so, weil halt die Skalierung am Schluss so extrem nach oben geht. Aber was hast du an deiner Strategie zu damals geändert? Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mal als Zuschauer jetzt stellen würde, wenn ich mal reinschaue. Oder genau das. Oder muss man einfach nur näher ranzoomen und kann dann sagen, nee, das war auch trotzdem ziemlich gut. Und ich glaube, das Ergebnis läuft einfach gerade aktuell zu gut, dass es damals nicht so toll ausgesehen hat. Aber das war nicht der Fall.
Nee, es war eigentlich ganz okay. Es war ganz ordentlich auch, ja. Man sieht's. Es ist hier von 2012 bis 2015 auch 3 Jahre sehr ordentlich gelaufen. Und dann, wenn man halt dann das hernimmt, dann die Jahre 2015 bis 20, da hat es hier eine Seitwärtsbewegung gegeben. Aber auch hier, sage ich mal, ist es hier im Rahmen gewesen. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass die Anpassungen, diese Stop-Loss-Anpassungen schon dann mit der Zeit, auch das ist ein Entwicklungsprozess über. Das ist ja kein, du musst dir das ja so vorstellen, Richie, das ist ja kein Prozess gewesen. Ich bin da gesessen, habe gesagt, so, jetzt mache ich ja Wikifolio und mache eine Anlagestrategie und das wird jetzt super und das wird sicher der Hammer. Nein, so war es nicht. Also wie gesagt, ich bin noch immer, wenn man zurückgeht, bei der Raiffeisenbank gesessen und wollte einfach hier Geld sparen. Und hab gewusst, okay, mir macht das Spaß. Und über diese Jahre hat sich das entwickelt. Und natürlich, je mehr es sich professionalisiert hat, ich war dann eben auch Trading Coach beim Unternehmen Next Markets. Die gibt's jetzt in der Form gar nicht mehr. War bei unterschiedlichen Brokern, habe ich Webinare gegeben, habe mehr, auch immer mehr an die Charttechnik geglaubt, ja, unter Anführungszeichen, weil das war bevorher, das habe ich gar nicht gehabt. Ja, das ist ja völlig, also Stop-Loss. Das war mir zu dem Zeitpunkt wieder der Forellenzirkus in St. Egidi, auch eine Raiffeisenbank. Ich bin da zwischen hüpfenden Forellen und eben diesen Raiffeisenbank herumgedollt. Da war das einfach, wie gesagt, Stop-Loss noch ein Fremdwort. Und wie gesagt, dieser Entwicklungsprozess, und deswegen ist es ja auch so wichtig und so schön, wenn man ein Tagebuch führt, wie du sagst, oder wenn man das nachvollziehen kann und auch im Chart dann nachvollziehen kann, bei Wikifolio geht das eben, aber wenn man das dann ansieht und dann sich immer wieder Gedanken macht und sagt, okay, passt das zu meinem Handelsstil, zu meinem Tradingstil und bei diesen Hypervation-Aktien, also Hype und Innovation, da passt so ein Stop-Loss eben aus unserer, meiner Perspektive einfach sehr gut. Da haben wir das so gemacht und deswegen gibt es dann immer wieder diese Anpassungen. Die Strategie von 2012 bis 2019, finde ich, oder 2020 war okay, nur sie war nicht die Strategie von heute. Heute ist es auch, die Welt ist schnelllebig geworden. Ich glaube, man muss auch hier, ich habe die erste Aktie, da habe ich noch meinen Bankberater angerufen und der hat tatsächlich gefragt, ob ich die Erlaubnis meiner Mutter habe, ja. Obwohl ich schon volljährig war, weil das Teufelszeug Aktie, das will man nicht verkaufen, einfach so. Ja, das war die Telekom-Aktie, das war jetzt auch kein Hype, ja, also keine Aktie, wo die man nicht kennen müsste, ja. Aber der für so, das ist einfach, das hat sich entwickelt. Ja, jetzt gibt's unendlich viele Broker, man kann online sehr schnell handeln und ich glaube auch das kann einer Strategie zugute kommen, ja, muss nicht. Und auch hier ist es einfach richtig, vergangene Performance spiegelt nie die zukünftige wider. Es ist Vergangenheit, auch wenn es super toll aussieht. Das kann sich sehr rasch ändern und das muss gar nicht an der Strategie selbst liegen, sondern das kann auch an einem sich verändernden Umfeld liegen. Und ich glaube, das muss man sich immer auch vor Kopf führen, wenn man mit jemandem diskutiert oder wenn man spricht darüber, in welcher Zeit leben wir. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Und was man eben hier sieht, das ist eine historische Zeittafel der Anpassung, wie ich so gerne sage. Also das ist ein Entwicklungsprozess, dieses Chartbild. Und in der aktuellen Situation sind wir ganz happy, so wie es funktioniert.
In der aktuellen Zeit, die wir leben, da komme ich gleich drauf. Nur eine Frage nochmal zu der Änderung deiner Strategie. Wenn du gesagt hast, du hast da plötzlich mehr mit Stop-Loss gearbeitet. Du schreibst ja immer dazu, wenn du eine neue Aktie kaufst, bist du auch der Hintergrund, warum. Schreibst du auch in deinem Blog, in Wikifolio, nächstes Mal so, auch wenn du an der Strategie was änderst, damit einfach die Halter davon, die Follower von dir auch verstehen, was da geschieht?
Ja, ich habe tatsächlich einen Blog, richidobitzberger.com, und dort analysieren wir auch mit Tagebucheinträgen immer wieder, was sich gerade tut, und diskutieren auch solche Themengebiete. Und intern wird das auch immer wieder, es ist tatsächlich immer Punkt, funktioniert das noch? Ich glaube, wir sind da sehr selbstkritisch, um eben hier keine Anpassungen oder möglichst der Umwelt sich anpassen zu können. Wie gesagt, ich bin da einfach ein Molekularbiologe. Die Veränderung ist die einzige Konstante. Darwinismus, das ist einfach, all diese Regeln spielen einfach in der Natur eine Rolle und im Aktienhandeln, im Markt für uns zumindest auch. Es ändert sich mit Krypto ständig was, es ändert sich mit KI ständig was, es kommen neue Assets hinzu, es gewinnen alte wieder an Bedeutung, das sieht man ja gerade bei Gold, und auch hier gilt es einfach dann auch keine Dogmen im Kopf aufzubauen, sondern sagen, okay, wir wollen diesen Weg möglichst mitgehen, und so, das ist diese Herangehensweise und das kommunizieren wir dann auch.
Du hast gerade zwei Sachen angesprochen, auf die ich jetzt noch eingehen wollte. Einmal das Thema Rohstoffe, ist jetzt gar nicht drin. Könntest du theoretisch auch ein Rohstoffzertifikat aufnehmen? Und die nächste Frage ist natürlich, hast du auch Krypto angesprochen. Ist das, was du grundsätzlich sagst, will ich nicht, weil ich will Aktien haben, die produzieren was? Würdest du dann eher vielleicht eine Aktie nehmen wie Strategy oder irgendeine Mining-Aktie? Oder sagst du, irgendwann kommt vielleicht sogar anstatt Cash ein Teil in Krypto in dein Portfolio rein? Also wie stehst du zu Rohstoffen, vor allem Gold, und zu Krypto, vor allem Bitcoin?
Bei Gold kauft man Minenaktien. Jetzt ist zum Beispiel Barrick Mining inkludiert in der Strategie mit insgesamt 10,2% gewichtet. Und das Gleiche ist eben bei Kryptos und Kryptowerten möglich. Wir investieren nicht in Kryptos selbst, sondern in die Unternehmen, wenn möglich, die eben in diesem Themenbereich auch aktiv sind. Wobei, ich muss dazu sagen, bei Kryptos bin ich, und das bin ja, da bin ich eher konservativer, eher vorsichtig, ja. Ich verstehe den Hype darum in dieser Form nicht so, wie andere das wahrnehmen. Ich bin kein Forex-Trader und für mich ist das irgendwie eine Währung, wo ich nicht weiß, wie sich das weiterentwickeln wird. Was aber finde ich, wenn das jemanden Spaß macht, sich dort wer gut auskennt, hat man ja offensichtlich auch hier gut Geld machen können, ist das völlig fair. Wir würden, wenn, dann nur in Aktien investieren, die in diesem Bereich tätig sind und nicht in dieser Asset-Klasse selbst. Warum? Die Aktie ist eines der ältesten Finanzprodukte und keep it short and simple. Ich komme auch hier wieder in die Biologie oder zur Biologie zurück. Bakterien sind irre einfache Lebewesen. Sie haben schon vor dem Menschen gelebt, sie werden noch nach der Menschheit leben, und es ist einfach die Einfachheit oft von manchen Systemen, die hier eine Rolle spielen. Und warum soll ich mir um komplexere Finanzprodukte kümmern, wenn es die Einfachen doch tun?
Allerletzte Frage, und zwar zum Namen. Wieso Umbrella?
Umbrella ist tatsächlich der Schirm oder der Schutzschirm unter Anführungszeichen. Es geht der Wind, es regnet, es scheint die Sonne, und mit einem Schirm hat man hier eben immer die Möglichkeit, oder einem konzentrierten Schirm hat man immer die Möglichkeit, zu partizipieren. Man bleibt trocken, wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, bekommt man keinen Sonnenbrand, und beim Wind kann man vielleicht sogar ein bisschen surfen und Spaß haben, und das versuchen wir eben mit der Umbrella-Strategie und eben auch mit meinen, ich nenne auch immer gern Mumak, meine Umbrella-Aktien konzentriert. Das ist so eine neue Brand, die wir hier aufbauen, und das ist hier genau in dieses Setting auch hineingebaut. Wir versuchen hier auf einfache Art und Weise, nochmal zurück, Aktie, das einfachste Finanzprodukt, das es gibt auf dieser Welt, für uns zumindest, ganz einfach zu erklären. Man partizipiert an einem Unternehmen und das war's dann schon wieder. Und das versuchen wir hier eben spannend aufzubauen in einem Umbrella.
Dann die letzte Frage von dir, also zu deinem Thema, sind wir jetzt erstmal durch. Vielen lieben Dank. Ich hätte noch ein, zwei Fragen zu Wikifolio grundsätzlich, weil wir haben ja vorher schon ganz kurz andeuten lassen, oder vor allem du, ja, es gibt halt die Möglichkeit, innerhalb eines Portfolios zu traden, ohne dass man jedes Mal die Gewinne komplett versteuern muss. Also gerade wenn jemand, der im Monatstakt handeln möchte oder vielleicht sogar häufiger, ist es vielleicht eine interessante Alternative. Ich habe vorher auch gesehen, es gibt hier zum Beispiel eine Gebühr, du kannst sagen eine Performance-Gebühr, ich glaube, hier sind 5%, das heißt, ab einer gewissen Zeit gehen 5% der Performance, die ihr erwirtschaftet, als Gebühr an dich, das wird hier rausgerechnet, wenn ich es richtig gesehen habe. Das kann aber jeder wahrscheinlich selber, der so ein Portfolio auflegt, selber festlegen, welche Gebührstruktur das Ganze haben soll, welche Ausgabegebühr es haben soll, welche Performancegebühr, wenn ich es richtig sehe, oder?
Ganz genau. Also es ist so, dass man mit 100 beginnt in der Regel. Also 100 Euro ist der erste Wert auch des Musterdepots und man kann dann, die Zertifikatgebühr ist nicht veränderbar, aber die Performance Fee ist zwischen 35% selbst veränderbar und bei der Umbrella-Strategie habe ich mich eben damals für 5% entschieden, weil es der niedrigste Wert ist, wie schon gesagt, es war ja nie der Plan, dass hier eben auch in so einem großen Umfeld, in so einem großen Rahmen auch andere partizipieren können, sondern es war eigentlich immer sehr egoistisch und egozentrisch gedacht. Und ich habe immer gedacht, wieso soll ich Wikifolio von mir aus 10% oder 20% geben, wenn ich eben nur 5% hergeben kann. Und das war so der Hintergrund. Aber das muss sich jeder, der sich auch registriert, selbst überlegen, für welches Setting möchte er, möchte sie dieses Musterdepot eröffnen. Und dann entscheidet man sich eben aufgrund dieser Parameter. Ganz wichtig ist es aber zu erwähnen, ich bin eben weder Angestellter bei Wikifolio, noch kann ich hier eben adäquat weitere oder sehr, sehr tiefgreifende Informationen abgeben, weil da muss man wirklich die Leute dort fragen, das sind die Spezialisten die erklären das auch ganz gern.
Es geht einfach um deine Erfahrung, wenn ich es richtig verstehe, diese 0,95%, die gehen da raus, davon hast du nichts, aber diese Performance-Gebühr, wenn jetzt man sagt, wow, 30%, kriegst dann du die als Führer von diesem Portfolio theoretisch? Ich meine, dass du nur 5% nimmst, obwohl man auch mehr nehmen könnte, spricht schon dafür, die Masse macht's und damals war es nicht deine Grundidee, aber das ging theoretisch an den Führer des Portfolios und wenn es gut läuft, viel nachhandeln, kann man sogar damit nochmal Geld verdienen, wenn ich richtig verstehe, oder?
Ganz klar, ganz klar. Also das ist tatsächlich so, dass diese 5% aufgeteilt werden zwischen dem Trader und Wikifolio und je nachdem eben wird dann diese Performancegebühr dementsprechend fällig und wenn man sich das Chartbild einfach ansieht, dann ist das auch schon nach Gebühren. Ja, also hier sind alle Gebühren herausgerechnet, die eben in diesen 12 Jahren oder fast 13 Jahren dann bald auch passiert sind. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, im Chartbild zu erwähnen, dass das Chartbild sich natürlich dementsprechend auch verändert in den einzelnen Strategien, in den einzelnen Wikifolios, je nachdem, wie sich die Performance-Fee zusammenstellt. Je höher die Performance-Fee auch ist, desto mehr Gewinn, unter Anführungszeichen, muss dieser Trader, diese Traderin dann auch generieren, um eben hier ein anständiges Chartbild zu generieren.
Super. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe einen tiefen Einblick bekommen, wie deine Denkabläufe für euch sind, wie das Sieben bei euch funktioniert. Und man sieht schon, ja, Geld anlegen ist durchaus auch Arbeit, aber Arbeit kann auch Spaß machen. Vielleicht alle Zuschauer draußen, die jetzt hier 45 Minuten lang durchgehalten haben, irgendwie scheint euch der Ritchie, also nicht ich, sondern der im schwarzen Polo und nicht im weißen, ja durchaus bei Laune gehalten zu haben. Wenn ihr sagt, oh, war echt interessant, würde ich vielleicht mehr sehen von dem jungen Mann, dann schreibt einfach mal kurz einen Kommentar drunter, weil ich überlege mal, ob ich den Ritchie vielleicht nächstes Jahr auf die Invest einlade. Österreich haben wir noch gar keine dabei. So eine Art Blog hast du ja eigentlich auch, dann verlinkt man auch drunter, dann schreibst du noch dazu. Und dann will ich nämlich auch sagen, vielleicht sehen wir uns, vielleicht seht ihr ihn auch live in Stuttgart. Du weißt noch gar nichts von deinem Glück, aber wenn halt die Gemeinde sagt, du musst kommen, dann überrede ich dich schon irgendwie. Ich fand's sehr, sehr schön. Ich hoffe, du würdest auch wirklich kommen. Sorry erstmal für diesen Überfall.
Gerne, gerne. Es freut mich, wenn du mich einlädst oder wenn ich kommen darf. Und wie gesagt, lass mal das Publikum entscheiden.
Ganz genau. Einmal das und ganz ehrlich, vielleicht, wenn wir mal uns in ein paar Monaten wieder zusammensetzen, ich sehe, du hast 2, 3, 4 Aktien mal wieder die angeschaut. Vielleicht machen wir dann nicht mal so ein allgemeines Thema, sondern wir gucken uns mal so deine letzten 3, 4 Trades an, einfach deine Gedanken, keine Beratung, keine Empfehlung. Ich finde es immer ganz schön, wenn jemand so analytisch vorgeht wie du, wenn man deiner breiten Masse manchmal auch zeigen kann, was für Gedankengänge sind es denn, an welchem Sieb ist diese Aktie gerade noch durchgekommen. Vielleicht kannst du auch dann sagen, ja, ich habe die Mikron gehandelt, aber ganz knapp daneben stand noch XY, für die habe ich mich nicht entschieden. Also ich glaube, das Thema wird mich interessieren und dann lasse ich die Kamera laufen und ihr müsst einfach zugucken. Ich hoffe, euch interessiert es dann auch, weil ich finde es ziemlich interessant und spannend. Ritchie, von meiner Seite aus dementsprechend nach Österreich, nach Wien. Liebe Grüße und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.